Liebe Gemeinde hier im Berliner Dom, liebe Gemeinde daheim vor dem Schirm. Und wir werden es essen, da müssen wir sterben. So sagt es die Witwe von Sarepta, übersetzt in der Zürcher Bibel. Das ist kein Satz aus vergangenen Jahrhunderten. Tausendfach wird er gesagt, zu allen Zeiten, an vielen Orten, in Berlin, in Zürich. Ja, und hundertfach wird gestorben. Hier im Westen, im Süden von Deutschland, in Belgien, Holland, Österreich. Und die Stimme der Verstorbenen, der Angehörigen, die nimmt das Saxophon auf. Und ich persönlich bin zutiefst betroffen, auch deshalb in der Schweiz, weil in diesen Tagen die Bilder von Gondo auftauchen bei mir, dem Walliser Dorf, das vor Jahren auch zerstört, auch Tote beklagt wurden. Schauen Sie die Auslegung der Witwe von Sarepta mit ihrem Spruch, zusammen mit einer Ehefrau aus Zürich des Evangeliums, ist heute Morgen hineingesetzt in einen ganz speziellen Resonanzraum von vielen Witwen, Frauen, Männern, Kindern, die jetzt arbeiten, während wir beten und hören. Und dieser Resonanzraum, hören wir zu, verändert das Predigen wie auch das Hören. Schauen wir hin, wo uns jetzt die beiden Frauen führen. Ja, da mag in den letzten Monaten die Pandemie mit ihren Experten unsere Welt durcheinanderwirbeln. Die Ehefrau möchte nur eines Gewissheit. Sie sitzt im Café in der Altstadt in Zürich vor mir. Ich habe sie vor gut 10 Jahren verheiratet. Vor Weihnachten, mitten im zweiten Lockdown, schrieb sie ein SMS: Mein Mann hat einen Hirntumor. Er wurde dann sofort operiert, der Tumor ist weg. Wieder ein SMS vor ein paar Tagen: Darf ich mit dir reden? Sie rührt im Café, das Kind zittert. Die Augen sind verweint, der Blick sucht das Weite. Aus der tiefen Schwere kommen ihre Sätze. Die Zellen sind nicht weg. Er muss wieder im August zur Kontrolle. Ach, ich lebe in der totalen Unsicherheit. Corona ist kein Thema für uns. Was hat Corona mit meinem Mann jetzt zu tun? Nichts. Ich möchte einfach, dass er überlebt. Da mag im alten Israel auf höchster Ebene ein Konflikt entstanden sein. Man sagt, dass die fremde Königin, Isabel hieß sie, mit ihrem Fruchtbarkeitswahn den heimischen Gott erzürnt hat. Das Gleichgewicht der Natur ist durcheinander gekommen. Ja, wenn das nicht der Resonanzraum von unseren Tagen ist. Eine Dürre war die Folge. Seit Menschengedenken hat man solche Zeiten nicht erlebt. Leidtragend ist nicht der Königshof. Leidtragend sind immer die einfachen Leute. Da lebt nicht weit von Israel eine Witwe. Ohne Rente, ohne reiche Verwandte, ohne Namen, aber mit einem hungrigen Kind. Die Frucht des Ackers verdorrt. Das Geld ausgegangen. Wenig dürres Holz war noch zu finden. Das Mehl ging zur Neige, das Öl auch. Was hatte denn die Witwe mit dem politischen Konflikt zu tun? Nichts. Sie kannte die Königin mit Migrationshintergrund nicht. Sie kannte Gott nicht, der zornig wurde. Sie interessierte sich weder für seltsame Fruchtbarkeitsriten noch für dahergelaufene Propheten. Sie wollte nur leben für sich und für ihren Knaben. Ja, Menschen wie Sie werden die Opfer, wenn es auf höchster politischer Ebene nicht stimmt. Sie weiß, dass sie nichts ändern kann. Sie stumm ergeben ihrem Schicksal. Das geht mir ans Herz. Man müsste doch, man sollte doch. Ist denn da kein Experte, redet meine Seele. Nein, die Witwe von Sarepta kämpft nicht. Wenn wir das letzte Brot gegessen haben, werden wir sterben. Ach, dieser Satz, weil der Boden dürr ist, weil der Boden überschwemmt wurde, weil der Boden verseucht ist, immer wieder wird er gesagt. In Moria, in Libanon, Bangladesch, weil auf höchster Ebene Spannungen sind. Wer mag auf solche Sätze hören? Die Schuld der Verantwortlichen zahlen selten sie selbst. Es hungern die Ohnmächtigen der Erde. Sie haben keine Ahnung, warum. Sie leben in totaler Unsicherheit. Wir haben gelernt, auf die Stimmen der Fachleute zu hören. Ihre Prognosen und Aussagen weisen auf verborgene Zusammenhänge. Und sie werden zu prophetischen Worten. Weißt du, es geht ein Ruck durch die Ehefrau. Der Spezialist hat uns genau zugehört und er hat nur gemeint, dass Zysten auch verschwinden können. Und daran halte ich mich jetzt einfach. Elia, der Prophet, weiß auch mehr von den Zusammenhängen. Er hatte das Unglück kommen sehen. Er konnte es nicht verhindern. Es traf auch ihn. Er hatte genug vom Machtkampf, genug vom Protest. Er war erschöpft. Er wollte weg aus allem, aus dieser verrückten und verkehrten Welt. Er wurde Aussteiger. Er wollte zur Besinnung kommen. Gott wies ihm ein Versteck beim Bach. Raben brachten ihm Brot vom Himmel, tägliches Brot. Sind das die Glücklichen, die ihre Nische finden, fernab von Unfrieden der Welt? Die Einsiedlerinnen, die sich aus dem Internet, WhatsApp und Instagram zurückziehen? Ich habe begonnen, mit meinem Mann zu klettern. Mein Gegenüber in Zürich erzählt voller Inbrunst von der Fokussierung an der Wand. Ich vergesse alles, konzentriere mich auf den nächsten Halt, da erholt sich meine erschöpfte Seele. Und so suchen viele in der Sommerzeit die Nische fern von Corona, Kennzahlen und Masken, Vorschriften mit ihren erschöpften Seelen. Sie wissen, der Alltag mit seiner Not holt sie ein. Das Elend holte auch Elia, der Prophet, ein. Der Bach trocknet aus. Niemand kann den globalen Zusammenhängen der Welt entrinnen. Arm und reich, heimisch und fremd, gesund und krank sitzen im gleichen Boot, auch in Berlin, der EU und in Zürich, außerhalb der EU, im Herzen von Europa. Also wir alle zusammen im gleichen Boot und in der gleichen Welt. Niemand kann sich unserem Globus entziehen, auch wenn er mit der Düse in den Weltraum hinausschießt, er kommt zurück. Elia wandert aus. Er flüchtet. Er kommt in Sarepta an, weil Gott ihm Nahrung versprochen hat, Lebenssinn und glückliche Perspektive. Warum nur sollte man denn sonst fliehen? Und so treffen sich der fliehende Prophet, der um die höheren Zusammenhänge weiß, und die hungernde Witwe, die nur weiß, dass sie nichts zu essen hat. Der Hunger vereint sie beide. In Sarepta ist er der Fremde, der Flüchtling, und sie die Einheimische, die Bürgerin. Aber was soll's? Essen müssen sie beide und trinken auch. Ja, wer vermöchte denn zwischen fremd und heimisch zu unterscheiden, wenn er hungernde Menschen sieht? Wo es zu essen gibt, da fühle ich mich daheim. Wo die Erde die Frucht verweigert, da fühle ich mich fremd. Ja, liebe Gemeinde, wenn es an einem Punkt offensichtlich ist, dass die biblische Auslegung politische Folgen hat, dann ist es hier mitten in dieser biblischen Legende mit wunderhaften Zügen. Dieser Zusammenhang zwischen der Predigt auf der Kanzel und der politischen Debatte im Kanzleramt, also die berlinerische sprachliche Nähe von Kirche und Politik, ist für mich Schweizer schon jetzt wunderbar, jetzt, im Moment. Dieser Zusammenhang ist uns Reformierten als Erbe ins Herz eingelagert. Für Ulrich Zwingli gab es nicht zwei Reiche wie bei Martin Luther, sondern eine Welt. Die Reformation der Kirche zeigt sich in der Transformation der Gesellschaft. Die biblische Auslegung des Hungers des Propheten und der Witwe damals wirkt sich in der Bekämpfung des Hungers und der Armut in der Welt hier und jetzt aus. Lehrte deshalb Zwingli alles Gold aus dem Kirchenraum Großmünster, um Geld für die Armen zu schmelzen? Er wusste prophetisch genug, um die Zusammenhänge zwischen Kirche und Politik, zwischen dem Stillen des Hungers der Witwen durch diakonisch-soziale Arbeit und dem Verkauf der Manneskraft in fremde Söldnerheere und Kriegsgebiete. Deshalb hat die reformierte Kirche der Stadt Zürich soeben beschlossen, von ihrem unglaublich großen Vermögen 1 Million Franken als Corona-Batzen freizugeben. Was ist damit gemeint? Denjenigen mit ihrem Mindestlohn, die ihre Arbeit verloren haben und vom Staat mit 80% Ersatzlohn unterstützt werden, zahlen wir in Absprache mit der Stadt während 4 Monaten die fehlenden 20%. So können die Prekarisierten die Zahlungen von Miete und Krankenkasse abfedern. Pfarrpersonen und sozialdiakonische Tätige gehen auf diese Menschen zu. Ich gehe auf diese Menschen zu, telefoniere ihnen, gehe zu ihnen in die Stube und sage, komm jetzt, füll das Formular aus. Wohnsitz ist die einzige Bedingung, nicht Religion und Kultur. Gut 50 Gesuche haben wir in den ersten beiden Monaten behandelt, 130.000 Franken verteilt. Die Gesuche stammen ausschließlich von Frauen. Alleinstehend, alleinerziehend sind sie. Sie arbeiten mehrheitlich in der Gastronomie, in der Kommunikation, im Detailhandel und in der Prostitution. Vielfach sind sie krank, oft haben sie Hunger. Pastor, I need money, I have not food, schreibt mir regelmäßig eine Mutter von Zwillingen, die von Venezuela geflohen, traumatisiert durch die Ermordung ihres Vaters und Bruders in Zürich nun Asyl bekommen. Ja, das mit dem Corona-Batzen finde ich gut, sagt die Ehefrau im Zürcher Café. Deshalb zahle ich gerne Kirchensteuern. Gehen wir zur Geschichte der Witwe von Sarepta zurück. Diese Geschichte endet nicht im Hunger. Es lohnt sich, auf das Ende zu achten. Am Schluss werden alle satt, die Witwe, ihr Sohn und der Prophet. Auf sein Wort hin gibt die Frau zuerst dem Mann Gottes zu essen. Außer seinem Wort hat sie keine Sicherheit, dass es auch noch für ihren Sohn und sich selbst reicht. Das Gebet ist das Einzige, was mir Sicherheit gibt. So höre ich die Frau in Zürich. Und das Gebet ist das Einzige, was eine christliche Gemeinde am heutigen Sonntag hält, wenn wir die Schwestern und Brüder jetzt neben uns sitzen sehen. Und ich frage mich, ist das die Großzügigkeit der Armen? Wer kaum etwas hat, verschenkt auch das, was er noch hat, sei es auch das letzte Brot. Ist das der Glaube der Verzweifelten? Wer sich in nichts mehr sicher ist, wirft auch diese Unsicherheit Gott in den Schoß? Ein märchenhaftes Ende nimmt die Geschichte. Das Mehl im Topf geht nicht aus und das Öl nicht im Krug. Wir wissen wohl, dass es gefährlich ist, in Sachen Ökonomie an Märchen zu glauben, obwohl unsere Kirchen in Zürich sogar im vergangenen Jahr des Lockdowns Millionenüberschüsse vorweisen können. Doch wer traute sich angesichts der Not hier des Doms und auch in Berlin mit der Vollmacht eines Propheten den Schenkenden zu sagen, dass ihr Topf nie leer ausginge? Wie sollen dann die Geschichten weitergehen in unseren Zeiten, die dem Märchen abhold geworden sind? Müsste doch ein Wunder geschehen? Wenn Konflikte auf höchster Ebene unweigerlich zum Verhungern der Menschen führen, dann ist im Denken zumindest ein Wunder erforderlich. Heraus aus der Kette des Hergebrachten, heraus aus den Denkscheren des immer so Gemachten. Ja, ich verstehe die prophetischen Stimmen, die von Schuldenerlass zu sprechen beginnen, von existenzsicherndem Grundeinkommen, von neuer Solidarität zwischen den Generationen, von einer europäischen und globalen Neuorientierung gegenüber den Millionen, die fliehen vor Überschwemmung, Hunger und Krieg, und vergessen Sie die Schweiz dabei nicht. Ja, ich verstehe sie. Doch ich weiß, wir sind keine Prophetinnen und Propheten, auch nicht Mächtige und schon gar nicht Menschen auf höchster politischer und königlicher Ebene. Und auch etwas sind wir nicht. Wir hungern nicht. Unser Topf ist reich gefüllt und der Krug in der Schweiz übervoll. Weshalb hoffen wir dann auf ein Wunder, wenn zunächst einmal gar keines nötig wäre? Hätte Elia Brot gehabt und Öl, ich wäre überzeugt, er hätte nie die Witwe von Sarepta getroffen. Und wenn er sie getroffen hätte, er hätte reichlich gegeben. Und hätte sie eine Vorratskammer gehabt, ich bin überzeugt, sie hätte den Mann Gottes nicht warten lassen. Ja, wenn der Schrei der Sterbenden, des Obdachlosen an uns ins Herz kommt, dann kommt das Saxophon dorthin, wo gestorben wird. Die Solidarität, die Sie im Moment im Dorf Schuld erleben, wo heute Ihre Bundeskanzlerin hingeht, diese Solidarität ist das, was wunderhaft ist, was sich einstellt. Die Stimme der in Not geratenen klingt an unser Ohr tagtäglich, durch alle Medien und jetzt sogar vor unseren Türen. Was warten wir denn auf ein Wunder, wenn wir handeln können? Und wir können ja handeln. Ja, aber das ist das Schlimmste. Wir können nicht handeln. Wir können nichts tun. Noch einmal leert sich der Blick der Ehefrau in Zürich. Ja, das ist schlimm. Das ist total schlimm. Das macht die totale Unsicherheit noch unheimlicher. Wir beide, mein Mann und ich, wir hängen in den Seilen. Wir sind zum Warten verdammt. Ich versinke immer wieder in diese Unsicherheit. Und da hilft mir das Beten. Da hilft mir die Kapelle im Großmünster, das Anzünden der Kerze. Ja, was hilft dir denn? Ja, weißt du, ich bete zu meinen Helfern da oben. Sie sollen helfen, dass die Zysten verschwinden. Sein Tumor macht mich selber krank. Manchmal weiß ich nicht, wer mehr krank ist. Ja, ich bitte, Sie und Gott mögen helfen. Ja, ich hoffe auf das Wunder. Wunder. Es macht den Reiz unserer Geschichte, dass am Ende auch nicht klar ist, wer da eigentlich wen ernährt. Die Witwe den Propheten oder der Prophet mit seinem Gott die Witwe? Ist es denn immer so klar? Helfen wir mit unserem Geld den anderen oder ernähren sie uns mit ihren Früchten? Helfen wir mit unserer Gesundheit dem Kranken oder hilft der Kranke uns in unserem krankmachenden Zweifel? Wie, liebe Gemeinde, wenn Gott unsere Welt so eingerichtet hätte, dass wir einander ernähren sollten? Wie, wenn Gott unser Zusammenleben so eingerichtet hätte, dass niemand Boden unter den Füßen hat, sondern alle gehalten werden von Worten aus dem Himmel, die wahr werden, das Mehl im Krug wird nicht ausgehen, der Ölkrug wird nicht leer werden. Ein Pietät Gott all denen, die jetzt in der Not versinken und in der Not helfen. Amen.